Ja, wir können uns auf eine heiße Predigt einstellen, also die Temperaturen sind auf unserer Seite. Von daher, aber gut, das schaffen wir. Wir haben ja schon eingangs gehört bzw. gesehen, dass es sich heute um den ersten Thessalonicher Brief handeln sollte. Und zwar die Verse 1 bis 10, das erste Kapitel. Und die Überschrift lautet eine vorbildliche Gemeinde. Und wenn wir uns diese Überschrift mal so ein bisschen genauer anschauen, ist sie so relativ allgemein, nicht wahr? Es könnte auch genauso gut heißen, eine bibeltreue Gemeinde. Und wenn wir uns mal umschauen, es mangelt nicht an Bezeichnungen der bibeltreuen Gemeinden. Und ich denke auch genauso würde jede Gemeinde von sich behaupten, dass sie eine vorbildliche Gemeinde ist. Nun, das wollen wir auch nicht abstreiten. Aber wenn wir mal so ein bisschen drüber nachdenken, was kommt uns so als erstes in den Sinn, wenn wir an eine vorbildliche Gemeinde denken? Vielleicht denken wir an ein großes Gebäude mit vielen Räumlichkeiten, wo wirklich die Räumlichkeiten von A bis Z durchgetaktet sind, von dem Babyraum, Wickelraum bis zum großen, schönen Saal. Oder wir denken an eine große Gemeinde, was mit dem ersten ziemlich zusammenhängt, wo es Woche für Woche gut organisierte, professionelle Gottesdienste gibt. Es wird ein gewaltiges Programm abgespult. Vielleicht sind das unsere Vorstellungen. Und wie schon gesagt, super organisiert, alles passt. Es gibt auch vielleicht wenig Streit bis gar keinen Streit. Oder der andere denkt vielleicht an eine Gemeinde, die in allen theologischen Fragen genauso denkt wie er selber. All das kann uns durch den Kopf gehen, wenn wir an eine Gemeinde denken, die wir als vorbildlich bezeichnen würden. Aber wenn wir das mal so ganz kurz analysieren, diese paar Dinge, die ich jetzt hier angesprochen habe, das können wir auch genauso gut auf einer jeglichen beliebigen weltlichen Organisation anwenden. Zum Beispiel, wenn wir ein Unternehmen führen wollen, dann brauchen wir auch ein gutes Gebäude, ist nicht gerade ein Nachteil. Oder wenn wir engagierte Mitarbeiter haben, ist das auch von Vorteil. Oder wenn wir ein gutes Bild nach außen machen als Unternehmen, ist auch ein sehr großer Vorteil für eine Organisation. Und wir merken ganz schnell, dass diese Dinge, die ich angesprochen habe, die können wir eigentlich auf eine beliebigen weltlichen Organisation anwenden, sei es jetzt ein Verein, irgendwelche Selbsthilfegruppen, Unternehmen. Wir merken ganz schnell, okay, das hier, was wir jetzt angesprochen haben, das macht noch nicht eine vorbildliche Gemeinde aus. Und wenn wir uns dann den ersten Thessalonicher Brief mal genauer anschauen, was wir ja auch gleich gemeinsam tun wollen, dann werden wir merken, dass Paulus hier eine Gemeinde beschreibt, die vorbildlich war und nicht zwar, wie ich das gerade beschrieben habe, sondern wirklich im biblischen Sinne. So wie Gott sich eine vorbildliche Gemeinde vorstellt. Und leider hat das nicht viel mit den Vorstellungen gemeinsam, mit denen, was wir gerade betrachtet haben. Und es hat wahrscheinlich auch nicht viel damit gemeinsam, wie wir uns persönlich Gemeinden vorstellen, die vorbildlich sind. Und um das mal ganz von vornherein klarzustellen, es handelt sich nicht um eine perfekte Gemeinde. Weil diese perfekte Gemeinde wird es hier auf dieser Erde nicht geben. Aber es gab es und es gibt es heute noch, Gott sei Dank, vorbildliche Gemeinden. Und so eine Gemeinde wollen wir hier anhand des ersten Thessalonicher Briefs betrachten. Und wie in diesem Brief auch deutlich wird, gab es auch in Thessalonicher Mängel. Und Paulus musste so einiges klarstellen und auch in Lehrfragen musste er so einiges klarstellen und Verhaltensfragen. Da waren sicherlich auch Dinge, wo er sie ernstlich ermahnen musste. Aber trotzdem gab es viel Lob und durchaus können wir von dieser Gemeinde sehr viel lernen. Ich möchte uns einmal den Predigttext lesen. Das erste Thessalonicher, Verse 1, von 1 bis 10. Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde der Thessalonicher in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle, wenn wir euch erwähnen in unseren Gebeten, in denen wir unablässig gedenken an euer Werk im Glauben und eure Bemühungen in der Liebe und euer standhaftes Ausharren, in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus vor unserem Gott und Vater. Wir wissen ja von Gott, geliebte Brüder, um eure Auserwählung. Denn unser Evangelium ist nicht nur in Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit, so wie ihr ja auch wisst, wie wir unter euch gewesen sind, um euretwillen. Und ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden, indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt, mit Freude des Heiligen Geistes, sodass ihr Vorbilder geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erklungen, nicht nur in Mazedonien und Achaia, sondern überall ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, sodass wir es nicht nötig haben, davon zu reden. Denn sie selbst erzählen uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um den lebendigen und wahren Gott zu dienen und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Ja, Vater, wir kommen zu dir. Wir möchten dir bitten, dass du diese Predigt segnest, dass du dein Wort segnest, Herr, dass du zu unseren Herzen sprichst. Danke dir dafür. Amen. Ja, der erste Thessalonicher Brief, das war auch wohl der erste Brief, den der Apostel Paulus geschrieben hatte. Und dieser Brief wurde ungefähr ca. 50 bis 51 nach Christus an die Gemeinde an Thessalonich geschrieben. Und in Apostelgeschichte Vers 18 oder Kapitel 18 Vers 5 können wir auch mit Sicherheit sagen, dass Paulus diesen Brief aus Korinth geschrieben hat. Und der Vers 5 sagt auch klar, dass Silas und Timotheus ihm dort auch Bericht erstatteten und sie gaben ihm das Zeugnis von den Thessalonichern weiter. Und daraufhin hat Paulus diesen Brief geschrieben. Und auch im 11. Vers Apostelgeschichte 18 können wir auch rausschließen, dass Paulus ziemlich genau ein Jahr und sechs Monate in Korinth war. Und im 18. Vers lesen wir auch, dass Gallion der Statthalter nach Achaia war. Und er kam ca. 51 nach Christus nach Achaia. Und da Paulus schon einige Zeit da war, kann man ziemlich genau sagen, dass es ungefähr 50 nach Christus war, als Paulus diesen Brief schrieb. Warum sage ich das oder warum spreche ich das an? Ja, wie so vieles in letzter Zeit in Frage gestellt worden ist im Worte Gottes, wurde auch dieser Brief von den Bibelkritikern in Frage gestellt, ob er echt ist. Aber die Beweislage dafür ist auch mehr als ausreichend. Und wir können wirklich mit voller Klarheit sagen, dass es sich hier um einen Paulusbrief handelt. Kurz zum Hintergrund der Gemeinde. Also diese Gemeinde entstand auf Paulus einer zweiten Missionsreise. Und wer die zweite Missionsreise von Paulus mal durchgelesen hat oder mal angeschaut hat, der wird feststellen, dass sie so ein bisschen anders war wie die erste Missionsreise. Sie war ziemlich spektakulär, obwohl spektakulär waren sie alle. Aber diese war ja so ganz anders, wie sie das geplant hatten. Sie hatten es natürlich im Gebet gefasst und daraufhin diese Missionsreise angetreten. Aber es steht in Apostelgeschichte 16 geschrieben, wie Gott sie dann geführt hat. Und ich möchte damit einfach mit einem Satz das mal zusammenfassen. Und zwar, Türen, die unser Herr Jesus Christus schließt, die können wir nicht öffnen. Und Türen, die unser Herr Jesus Christus öffnet, die können wir nicht schließen. Und das und vieles mehr musste Paulus hier mit seinen Mitarbeitern auf dem Weg hin zu den Thessalonichern und Mazedonien auch erfahren. Und sie waren auch sehr vorbildlich dabei. Ich kann es nur empfehlen, Apostelgeschichte 16 zu Hause mal durchzulesen. Ja, Thessalonich war zu der Zeit der Abfassung dieses Briefes die Hauptstadt in der kaiserlichen Provinz Mazedonien. Und die Stadt hatte ca. 200.000 Einwohner zu der damaligen Zeit, was sehr viel ist und was auch sehr groß ist. Ja, und wie und unter welchen Umständen diese Gemeinde entstand, das hatten wir ja bereits in der Schriftlesung gehört. Und also ich kann mir eine Entstehung der Gemeinde durchaus entspannter vorstellen als die Thessalonicher hatten. Ich denke, wenn auf diese Art und Weise heute hier vor Ort bei uns Gemeinden entstehen würden, da würde sich das wahrscheinlich jeder zweimal überlegen, ob er sich dieser Gemeinde anschließen würde. Und so manch einer, der sich da vielleicht nur verwirklichen will oder eine Chance sieht, dass es ihm irgendwie nur besser geht, er hätte wahrscheinlich gesagt, okay, das tue ich mir nicht an. Also einfach aus der Stadt geschleppt werden zu wollen, da habe ich keine Lust drauf. Aber wir sehen auch die Frucht dessen. Es waren wirklich hingegebene Christen hier in Thessalonich, die das in Kauf nahmen. Ja, und auch wir können danken als Gemeinde BEG. Ich weiß, unsere erste Begegnung mit der BEG Bielefeld war auch nicht besonders spektakulär. Natürlich ging es uns richtig gut im Vergleich zu den Thessalonichern. Aber irgendwo in einem Schuppen, da war kein Licht, harte Bänke, Schottersteine. Das war so die erste Begegnung, aber Gott sei Dank war es so nicht anders. Gut, kurz dazu. Wir gehen wieder zurück. Die Gruppen, die dort beschrieben werden, die in der Gemeinde Thessalonicher waren, es waren einmal Juden, nicht so viele, aber einige Juden und nicht wenig Griechen, sprich Heiden. Und es steht auch geschrieben, dass nicht wenige vornehme Frauen dort waren. Und es ist echt erstaunlich, welche Menge christlicher Lehre Paulus hier in dieser kurzen Zeit des Aufenthalts in Thessalonich angesprochen hatte. Weil dieses wird klar, indem dass Paulus bereits viele Lehren als bereits bekannt voraussetzte. Gut, wir kommen jetzt zu der Einteilung der Predigt. Und zwar habe ich die Predigt in drei Punkte eingeteilt. Als erstes der dankbare Paulus, als zweites der mächtige Gott und als drittes die vorbildlichen Brüder. Bevor wir aber zum ersten Punkt gehen, müssen wir uns ganz kurz den ersten Vers anschauen, weil der ist noch über dem ersten Punkt. Ich lese diesen Vers. Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde der Thessalonicher in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Also der erste Thessalonicher Brief beginnt, wie so alle Paulusbriefe, auch mit einem Grußwort. Und wie wir auch klar rauslesen können, war Paulus der Autor. Und wir finden noch zwei Namen, die hier beschrieben sind. Einmal Silvanus und Timotheus. Das waren die Brüder, die mit Paulus auch zu der Zeit zusammen waren. Und deswegen werden sie hier namentlich erwähnt. Und was in diesem Brief sehr auffällig ist, Paulus stellt sich hier nicht als Apostel Jesu Christi vor. Und wenn wir mal seine Briefe analysieren, dann merken wir, dass Paulus es eigentlich immer getan hatte, bis auf zwei Briefe. Das waren die Philipper und die Thessalonicher. Und wir können eins klarstellen, es herrschte wirklich ein enges, freundschaftliches Verhältnis zwischen den Thessalonichern und Paulus. Und Paulus konnte diesbezüglich einfach darauf verzichten, weil es einfach aus geistlicher Sicht überhaupt nicht notwendig war. Und Paulus ging es ja auch nie darum, sich irgendwie als Apostel in den Mittelpunkt zu stellen und sich da irgendwie wichtig zu machen. Es ging ihm vielmehr darum, dass der Herr verherrlicht wird und dass sein Evangelium ja ankommt und läuft und wirklich in Frucht übergeht. Und was wir auch hieraus nehmen können, ist es, wie wichtig es ist, wenn Gott uns Beziehungen schenkt, auch in unserem Leben, dass wir sie eingehen sollten, zum Beispiel in der Verwandtschaft oder Bekanntschaft. Es sind Menschen, die Gott uns in unser Leben stellt. Und wenn es möglich ist, dort Beziehungen einzugehen, dann sollten wir sie nutzen. Paulus hat es gemacht. Er hatte weitaus nicht mit jedem die gleiche Beziehung, aber in diesem Falle hat er eine enge Beziehung gehabt, eine freundschaftliche Beziehung. Und das war hier wirklich hilfreich und sehr zum Segen. Weiter lesen wir dann in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das Wort, was wir für Gemeinde übersetzen, wurde für die damalige Zeit für jede Art von Versammlung genutzt. Und Paulus möchte hier ganz klar unterstreichen, es handelt sich hier nicht um irgendeine Versammlung, sondern um eine Gemeinde, die mit Gott als Vater und mit Jesus Christus als Herrn verbunden ist. Und das ist Gemeinde. Es handelt sich hier um wiedergeborene, echte Christen, die hier sich versammeln. Und das möchte Paulus hier unterstreichen. Weiter lesen wir auch, dass diese Worte Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn. Also Gnade und Friede, diese beiden Worte, sind sehr vertraulich. Und man denkt gar nicht so oft darüber nach, wie wichtig diese Dinge eigentlich sind oder wie wichtig Paulus es gehalten hat, dass sie am Anfang des Briefes entstehen. Gnade ist immer Gottes unverdientes Handeln an uns Menschen. Ohne seine Gnade kann kein geistliches Leben entstehen. Wenn die Gnade fehlt in einer Gemeinde oder auch im praktischen Leben oder im persönlichen Leben, dann ist es nichts anderes als ein menschengemachter religiöser Aktivismus. Also es kann vielleicht ähnlich aussehen. Wir können uns vielleicht auch so verhalten wie eine Gemeinde, aber letztendlich ist es nichts und irgendwann wird es auffliegen. Es ist ein menschengemachter religiöser Aktivismus. Und umso länger wir in seiner Nachfolge sind, sollte uns es auch immer mehr bewusst werden, wie abhängig wir von seiner Gnade sind. Es ist nicht unser Werk, es sind auch nicht unsere Erkenntnisse, es sind auch nicht unsere Systeme, die wir erfunden haben, was uns zum Erfolg bringt. Das wäre wieder unternehmerisch denken. Das ist nicht eine Gemeinde. Es ist die Gnade Gottes und Güte. Ja? Und der Friede, das ist die praktische Auswirkung der Gnade Gottes. Durch die Erkenntnis seiner Gnade kommen wir zum Frieden Gottes. Und ohne diesen Frieden ist es unmöglich, trotz auch vielleicht richtigen Bibelverständnisses, eine Gemeinde zu führen, beziehungsweise eine Einigkeit zu erzielen in der Gemeinde. Wir brauchen dieses Verständnis für Gnade, um damit Frieden in der Gemeinde herrscht. Ein ganz wichtiger Punkt. Wir kommen zum ersten Punkt. Der dankbare Paulus. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle, wenn wir euch erwähnen in unseren Gebeten, indem wir unablässig gedenken an euer Werk im Glauben und eure Bemühungen in der Liebe und euer standhaftes Ausharren, in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus vor unserem Gott und Vater. Also Paulus beginnt hier mit einem Dank für das, was Gott bei den Thessalonichern gewirkt hat. Und es war auch kein einmaliger Dank, so wie wir das hier auch gelesen haben jetzt, sondern es war ein immer wiederkehrender Dank. Und Paulus gibt uns hier einen Einblick in sein Gebetsleben und nicht nur das, er beschreibt auch, wie das zu einer Praxis wurde unter den Brüdern, sie pflegten das immer wieder in den Gebetsgemeinschaften, dieses Gott zu bringen. Und Paulus hält es hier für sehr wichtig, diesen Brief mit einem Dank zu beginnen. Nicht, dass Paulus keine Sorge hatte oder dass eben das ganz andere ja irgendwie nicht anging oder so. Wenn wir mal zum Beispiel den Korintherbrief anschauen, da sehen wir, wie viel Paulus gekämpft hat um die Gemeinde und nicht nur um diese Gemeinde. Und als Paulus diesen Brief schrieb, war er auch bereits in Korinth und er hatte dort ganz anderes erlebt wie in Thessalonich. Wir kennen den Korintherbrief. Und in 1. Korinther Kapitel 11, Vers 28 schreibt er so: Zu all dem, der tägliche Andrang zu mir, die Sorge für alle Gemeinden, und das lastete wirklich sehr viel auf Paulus. Und er hatte allen Grund dafür gehabt, es irgendwie auch den Thessalonichern wissen zu lassen, dass es ihm überhaupt nicht gut ging im Moment. Aber von all dem ließ Paulus sich nicht in einer falschen Haltung fallen, sodass er nur noch die Probleme sah. Zugleich war sein Leben mit einem echten und aufrichtigen Dank geprägt. Ja, die einzige Gemeinde, für die wir keinen Dank finden in den Briefen, das war die Gemeinde Galater, die in der Gefahr standen, durch das Gesetz gerechtfertigt werden zu wollen. Ja, durch die Beschneidung, was dazugehörte. Und dafür gab es dann von Paulus keinen Dank, was auch natürlich nachvollziehbar ist. Aber sonst finden wir in jedem Brief an irgendeiner Stelle Dank für die Gemeinden. Ja, und somit hat Paulus immer wieder gedankt dafür. Prüfen wir uns einmal selbst, wie unser Verhältnis dazu steht, wie viel Dank in unseren Gebeten wirklich für die bibeltreuen, bibelklaren, ausgerichteten Gemeinden ist und wie viel Platz unsere Bitten einnehmen. Und ich denke, wir werden uns erschrecken, wenn wir das mal im Verhältnis sehen, dass unsere Bitten doch manchmal viel mehr Platz haben als der Dank. Und es ist wichtig, dass wir Gott den Dank geben, der ihm gebührt, weil das verherrlicht ihn, das macht ihn groß in unserem Leben. Und wir singen auch das Lied: Im Danken kommt Neues ins Leben herein. Und ich denke, das haben wir alle schon erfahren. Es ist überaus wichtig, dass wir mit Dank Gott entgegenkommen. Dann der dritte Vers: Indem wir unablässig gedenken an euer Werk im Glauben und eure Bemühungen in der Liebe und euer standhaftes Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus vor unserem Gott und Vater. Also Paulus nennt hier drei Dinge im Leben der Thessalonicher, wofür er dankt. A, er dankt für das Werk des Glaubens. B, dankt er für die Bemühungen der Liebe. C, dankt er für das Ausharren in der Hoffnung auf das Kommen des Herrn hin. Und damit klingt hier der Dreiklang von Glaube, Hoffnung und Liebe an. Und er beginnt mit A, Werk des Glaubens, dafür dankt er. Was meint er mit Werk des Glaubens? Paulus dankt nicht für irgendwelche besonderen Erkenntnisse, auch nicht für ein besonderes System, sondern er dankt für das Werk des Glaubens. Und damit dankt Paulus dafür, dass der Glaube in der täglichen Praxis sichtbar wurde und noch viel mehr. Er dankt für die Bekehrung der Thessalonicher. Er dankt für die Wiedergeburt. Er dankt dafür, dass hier vor Ort in Thessalonich neues Leben entstanden ist und dadurch eine Gemeinde entstanden ist. Dann dankt er B für Bemühungen der Liebe. Was ist damit gemeint? Geht es hier um diese alle haben sich lieb, Liebe, oder was ist damit gemeint? Es geht hier bei den Thessalonichern um die Bemühungen der Liebe bis zum Rand der Erschöpfung. Man kann es hier so sagen. Und dabei geht es um göttliche Liebe, es geht um selbstaufopfernde Liebe, es geht die sich für alle hingibt Liebe. Ja, für diese Liebe geht es. Und es wird auch deutlich mit dem evangelistischen Zusammenhang dieser Gemeinde. Aber es zeigt sich auch, dass ihr ganzes geistliches Leben von dieser handelnden Liebe Gottes geprägt war. Ja, es fällt uns ziemlich leicht, Geschwister zu lieben, die uns sympathisch sind, die einfach so in unser Blickfeld reinpassen. Da ist es kein Problem, die kann ich lieben. Aber wenn wir Geschwister haben, die uns der Herr in unser Weg also hinstellt, die uns nicht passen, wie ist es dann? Können wir dann diese selbst aufopfernde Liebe aufbringen, die wir ja von uns aus gar nicht besitzen, ja, die uns nur der Herr schenken kann? Und da ist es wichtig, dass wir das im Auge behalten. Die Bemühungen der Liebe sind nicht zu unterschätzen. Sie sind eines der wichtigsten Merkmale einer gesunden Gemeinde. Und Paulus dankt dafür. Dann dankt er für das Ausharren in der Hoffnung auf das Kommen des Herrn hin. Also hier geht es um das Durchhalten der großen Leiden und Prüfungen. Und die Gemeinde Thessalonicher erlebte das ja ganz direkt vor Ort. Seit der Entstehung war ja der Weg der Gemeinde von Trübsal und Leiden um Christi Willen gekennzeichnet. Das machte das ja aus, die Gemeinde. Und es ist nur die Hoffnung auf unseren wiederkommenden Herrn und all das, was mit seinem Offenbarwerden zusammenhängt, das die Kraft gibt, durchzuhalten. Und wenn wir diese zukünftige Hoffnung aus den Augen verlieren, dann werden wir von der wichtigsten Kraftquelle für die tägliche Nachfolge abgetrennt. Ohne diese Hoffnung werden wir auch immer wieder versuchen, aus den Leiden und Prüfungen, die uns der Herr verordnet hat, auszubrechen und dieses tägliche, das Kreuz der täglichen Nachfolge von uns zu schütteln. Die Thessalonicher hatten diesen Blick, dass sie es nicht getan haben. Sie wussten, unsere Hoffnung ist im Himmel und darauf arbeiten wir hinaus. Das ist unser Ziel und dafür dankt Paulus. Wir kommen vom ersten Punkt, der dankbare Paulus, zum zweiten Punkt. Das Wirken des mächtigen Gottes. Vers 4. Wir wissen ja von Gott, geliebte Brüder, um eure Auserwählung. Also als nächstes spricht Paulus hier von der Auserwählung der Thessalonicher. Und damit bringt er eine große innere Gewissheit zum Ausdruck. Und zwar die Gewissheit, dass es nicht sein Erfolg war, sondern dass Gott hier am Werk war. Und es war allein das Wirken des Heiligen Geistes, der durch das Wort Gottes in Thessalonicher Menschen zur Umkehr führte. Und es war nicht irgendwie ein besonderer Tonfall von Paulus oder irgendeine Methode, die er angewendet hatte, wie vielleicht ein Staubsaugervertreter oder vielleicht auch ein Werkzeugvertreter. Man könnte sich jetzt einige Vertreter dort hinstellen, die versuchen, das Produkt irgendwie anzupreisen und sich beliebige Aktionen ausdenken, um irgendwie dieses Produkt am Mann zu bringen. Wir brauchen das Wort Gottes nicht werben. Das Einzige, was wir machen müssen, ist, das Wort Gottes an Mann zu bringen. Das ist unsere Aufgabe. Und wie wir das tun sollen, dafür haben wir klare Anleitungen im Wort Gottes. Und wir kommen gleich noch drauf zu. Ja, es war nicht Paulus, der versuchte, die Menschen zu beeinflussen oder zu begeistern, sondern es war Gottes Kraft, die dort am Wirken war. Ja, und diese Gewissheit gab Paulus trotz seines unermüdlichen und großen Einsatz bekannt. Nestor Wilson schrieb einmal, nach einem vergleichsweise kurzen Aufenthalt in Thessalonich waren die Missionare durch die Veränderung im Leben der Neubekehrten überzeugt, dass diese echte Trophäen der Gnade Gottes und Gottes Auserwählte waren. Jetzt kommen wir zu der Auserwählung. Paulus sagt ja, wir wissen ja von Gott, geliebte Brüder, um eure Auserwählung. Und die Auserwählung ist laut Heiligen Schrift mehr als nur ein bloßes Vorherwissen Gottes. Es ist Gott selbst, der bei der Errettung seiner Auserwählten die Initiative ergreift und die Menschen von seiner Sünde, von der Verlorenheit überführt. Warum? Von sich aus kann der Mensch gar nicht die Wahrheit erkennen. Lesen wir uns mal 1. Korinther, Kapitel 2, Vers 14. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Das ist der Mensch, wie er von Geburt an ist. So kommt er auf der Welt. Das ist das natürliche Wesen eines Menschen und von sich aus kann er es nicht verstehen. Und in Römer 3 sagt Paulus uns auch, da ist keiner, der nach Gott fragt. Ja, natürlich nicht. Wenn der Mensch es von sich aus nicht kann, fragt auch keiner nach Gott. Der Mensch von sich aus ist nicht in der Lage. Und so ist es immer Gottes Wirken, wenn ein Mensch überhaupt zur Erkenntnis seiner Verlorenheit kommt und zu der Erkenntnis der Notwendigkeit seiner Errettung. Und die Buße und Umkehr, und das ist das Schöne, ist deshalb auch nie das letzte Werk eines verlorenen Menschen, sondern es ist immer das erste Kennzeichen des neuen Lebens, wenn ein Mensch umkehrt zu Gott und Buße tut. Aber genauso lehrt uns die Bibel, dass kein Mensch verloren geht, weil er nicht erwählt wäre. Oft kommt die Aussage, ja, dann wären ja nur Erwählte rettet und die anderen werden halt verloren. Das wäre ja ungerecht. Wir lesen Johannes 3, Vers 18. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Hier steht nicht, wer nicht erwählt ist, wird nicht gerettet, sondern hier steht, wer nicht glaubt, wird nicht gerettet. Sondern wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Ja, und es ist ganz deutlich die Schuld des Menschen, auf Gottes Wirken mit Unglauben und Ablehnung zu reagieren. Ja, das können wir aus der Heiligen Schrift so rausnehmen. Und Paulus hatte keine übernatürlichen Erkenntnisse, was jetzt die Auserwählung der Thessalonicher anbelangte. Vielmehr gab ihm die Art und Weise, wie sie das Evangelium aufgenommen haben, diese Gewissheit, dass es sich hier um Erwählte Gottes handelte. Das war gewiss. Wir kommen zum 5. Vers. Denn unser Evangelium ist nicht nur im Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist, in großer Gewissheit, so wie ihr ja auch wisst, wie wir unter euch gewesen sind um euretwillen. Also der 5. Vers beschreibt, wie und auf welche Art das Evangelium zu den Thessalonichern gekommen ist. Und Paulus beginnt den Vers so, sondern das Evangelium ist nicht nur im Wort zu euch gekommen. Was meint er damit? ist das Evangelium nicht ausschließlich Gottes Wort? In Römer 10, Vers 17, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Also die Botschaft muss natürlich aus Gottes Wort kommen. Eine andere Quelle gibt es nicht, um Sünder zu überführen und Menschen zur Umkehr zu leiten. Alles andere wäre nicht sein Wort. Aber was Paulus hier auch sagen möchte, ist, dass es keine leeren Worte von ihm waren. Sie konnten das sofort im Leben des Paulus in der Praxis anwenden und sehen, wie es umgesetzt werden sollte. Aber Paulus ist ja auch noch nicht fertig. Sondern auch in Kraft im Heiligen Geist. In großer Gewissheit. Sondern auch in Kraft. Ja, und hier kommen wir eigentlich zum wichtigsten Punkt der Predigt. Das Allerwichtigste einer vorbildlichen Gemeinde ist, dass das Wort Gottes in Kraft kommt und damit auslegende Verkündigung. Was heißt in Kraft oder was heißt es nicht? Sind es menschliche, körperliche Überzeugungskräfte gemeint? Wir haben die Nehemia-Reihe gerade, sind wir gerade dabei, und wir hatten Nehemia 8 und Nehemia 8 hatten wir uns angeschaut, wie das funktioniert, wie auslegende Verkündigung funktioniert. Und ich habe da einen Vers rausgesucht, Nehemia 8, Vers 8, und da wird es eigentlich klar beschrieben. Und sie lasen aus dem Buch des Gesetzes Gottes deutlich vor und erklärten den Sinn, sodass man das Gelesene verstand. Das ist Wort Gottes in Kraft verkündigen. Es muss der ganze Ratschluss Gottes verkündigt werden, unabhängig vom Zeitgeist, ob es jetzt passt oder nicht passt. Und wir leben in einer Zeit, wo es eher nicht passt, ja, wo wir total gegen den Strom schwimmen und es auch wahrscheinlich in Zukunft nicht einfacher für uns wird. Aber nichtsdestotrotz ist es unsere Aufgabe, das Wort Gottes auslegen zu verkündigen. Ja, alles andere wäre nicht seine Kraft. Wenn wir versuchen, was wegzulassen aus seinem Wort, hat es die Kraft verloren. Es wäre vielmehr eine Empfehlung, vielleicht ein Gedanke oder eine Meinung, die wir da kundtun. Aber es ist nicht sein Wort. Ja, und es kommt das verfälschte Wort und damit auch wird Gott zutiefst verunehrt und es hat schwere Folgen für unser Umfeld, aber auch am meisten für die Gemeinde. Und ich möchte an dieser Stelle ein Buch vorstellen, und zwar das Buch von Mark Dever. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Und er nennt dieses Buch 9 Merkmale einer gesunden Gemeinde. Und hier sind die Merkmale auch auf dem Cover aufgelistet. Und als erstes beginnt ihr, dreimal dürft ihr raten, mit das erste Merkmal und das wichtigste Merkmal sind Auslegungspredigten. Dann kommt biblische Theologie, Evangelium, Bekehrung, Evangelisation und dann Verständnis für Gemeindemitgliedschaft, Gemeindezucht und so weiter, Gemeindewachstum und Gemeindeleitung. Und ich möchte einen Ausschnitt aus diesem Buch rauslesen, was das Ganze ziemlich verdeutlicht nochmal. Auslegungspredigten. Das erste Merkmal einer gesunden Gemeinde sind die Auslegungspredigten. Dies ist nicht nur das erste Merkmal, sondern das bei weitem wichtigste von allen. Denn wenn dieses eine vorhanden ist, sollten alle anderen daraus folgen. Es ist das entscheidende Merkmal. Falls Sie in diesem Buch nur ein einziges Kapitel lesen wollten, dann haben Sie genau das Richtige erwischt. Dieses ist das Kapitel, das Sie zuerst vor allem anderen lesen sollten. Es wird Ihnen helfen zu verstehen, worin Pastoren sich investieren sollten und was die Gemeinde von Ihnen erwarten sollte. Meine Hauptaufgabe, spricht hier Mark Dever, wie auch die Hauptaufgabe eines Pastors, ist das Halten von Auslegungspredigt. Das ist so wichtig, dass wenn Ihnen dieses Merkmal fehlt, in gewisser Weise alle anderen 8 einer gewissen Willkür unterworfen sind. Sie würden dieses dann nur rein zufällig richtig machen. Diese übrigen 8 Merkmale würden dann aber auch vielleicht in Vergessenheit geraten oder eine verzerrte Gestalt annehmen, weil sie nicht dem Wort Gottes entspringen und nicht permanent dadurch neu gestaltet und aufgefrischt werden. Doch wenn Sie die Priorität des Wortes Gottes feststeht, dann haben Sie den absolut wichtigsten Aspekt des Gemeindelebens am richtigen Ort und die wachsende Gesundheit dieser Gemeinde ist so gut wie gesichert, weil Gott beschlossen hat, in seinem Geist durch sein Wort zu handeln. Soweit Mark Dever. Also, wir sehen, wie wichtig es ist, wenn wir diese Auslegungspredigt hier vorne wegnehmen würden. Es geht um biblische Theologie. Wer ist Gott? Wer ist der Mensch? Wer ist der Mensch aus Gottes Sicht? Wenn das nicht erklärt wird, Evangelium, wenn das nicht erklärt wird, wenn Bekehrung nicht erklärt wird, wenn Gemeindegliedschaft nicht klar ist, wenn Gemeindezucht auch nicht verständlich ist, ja, was soll denn funktionieren? Er schreibt hier von einer gewissen Willkür, ich würde sagen einer unheimlichen Willkür. Ja, es wird ein bodenloses Fass, es wird ein Durcheinander. Und deswegen, das hat Paulus hier sehr, sehr gut klar gemacht, es kommt in Kraft und das ist wichtig, dass es in Kraft kommt. Und da reicht es nicht aus, wenn wir vor der Predigt uns vielleicht morgens ein Gedanke einfällt in der stillen Zeit und es mal kurz als Predigt bezeichnen. Ja, es muss weitaus mehr sein. Ich habe selber gemerkt, es ist viel Arbeit. Aber so verlangt Gott es von uns. Ja, dann lesen wir weiter im Heiligen Geist, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist. Ja, die Aufgabe jedes Predigers ist es, das Wort Gottes klar und deutlich auszulegen und es bis zu den Ohren der Zuhörer zu bringen. Und ab da übernimmt der Heilige Geist, wenn wir seine Kinder sind. Und nicht nur das, er arbeitet auch, wenn wir noch nicht seine Kinder sind, an uns. Er will uns überführen. Ja? Und der Heilige Geist ist immer, und das ist so schön, das macht die Sache auch wieder daraus einfacher, im Einklang mit seinem Wort. Wenn wir irgendwas haben oder einer sagt, das ist vom Heiligen Geist und es passt überhaupt nicht mit dem Wort überein, dann können wir uns sicher sein, dass es nicht der Heilige Geist ist, sondern dass es irgendwas anderes ist. Weil der Heilige Geist spricht immer im Einklang mit seinem Wort. Und das ist hier der Fall gewesen. Sie konnten es verstehen, sie waren seine Kinder und der Heilige Geist konnte sein Werk hier vollbringen. Weiter lesen wir in großer Gewissheit. Ja, in großer Gewissheit. Wenn wir Gottes Wort klar und deutlich auslegen und uns wirklich auf sein Wort beziehen, dann können wir uns sicher sein, dass es gewiss ist. Und wenn wir da was weglassen und irgendwas hinzufügen, ist das höchst ungewiss. Ich denke, das ist einfach zu verstehen und das meinte Paulus. Er war sich so gewiss, dass das, was wir hier weitergeben, dass wir euch geben, das ist nicht irgendeine Philosophie. Das ist das, was wir von Gott empfangen haben und das geben wir euch weiter. Und das war die Kraft, die dann wirkte. Ja, das beschreibt Paulus hier und weiter geht es auch darum, dass Paulus sagt ja hier im Vers 5, wie ihr ja auch wisst, und es wird nachher auch deutlich, und das ist so schön, ein Zeugnis hier, dass sie dieses verstanden hatten. Warum? Weil es Praxis wurde. Wir kommen gleich noch drauf zu. Der Vers 6. Und ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden, indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt, mit Freude des Heiligen Geistes. Im Grundtext steht hier ein Wort für Nachahmen, das heißt Mimetes, jemand ganz normal jemand nachmachen. Aber damit wir das richtig verstehen, es handelt sich nicht um irgendwelche Äußerlichkeiten, die sie hier nachgemacht haben. Es wird erzählt von Billy Graham, dass er so eine Bibel besaß mit so einem weichen Umschlag. Und er hat es gemocht, so zu predigen. Und es gab nicht wenige danach, die auch so gepredigt haben. Wenn das so einfach wäre, würde ich euch sagen, kauft euch eine Bibel mit so einem Umschlag und alles wird gut. Aber das ist hier nicht der Fall gewesen. Paulus meinte vielmehr, es geht hier um den geistlichen Charakter. Es geht hier um den geistlichen Charakter mit der Lebensweise des Paulus und auch der Mitarbeiter, aber vielmehr ging es hier um das Vorbild des Herrn, was sie nachahmten. Paulus sagt ja auch im Vers 5, Vers 6, und ihr seid unsere und des Herrn. Es war ein Einklang, es passte, ja, es war authentisch. Und das meint Paulus hiermit, dass sie Vorbilder waren, dass sie dieses Vorbild angenommen haben und wie ähnlich sie dem Apostel Paulus und dem Herrn geworden waren, das zeigte sich auch darin, dass sie das Wort unter viel Trübsal aber trotzdem mit Freuden aufgenommen haben. Ja, das zeigte, dass sie es verstanden hatten. Ja, und damit wird deutlich, dass ihr verändertes Leben nicht mit Beifall beklatscht worden ist. Wir lesen ja auch, bereits auch in der Schriftlesung, dass sie von Anfang an wirklich ein hartes Leben hatten. Und es wurde für die Öffentlichkeit klar, dass plötzlich der Lebensinhalt, auch das Lebensprogramm, auch das Lebensziel ein ganz anderes war. Wir lesen 1. Petrus 4, Vers 4. Das befremdet sie, dass ihr nicht mitlauft mit demselben heillosen Schlamm. Und darum lästern sie. Ja, das ist hier passiert. Sie haben gemerkt, hier passt irgendwas nicht. Die sind komplett anders. Sie haben sich nicht nur ein bisschen geändert, die haben sich komplett geändert. Da ist was ganz anderes entstanden. Und das wollten sie natürlich, da wollten sie gegenwirken. Und das ist ein auch besonderes Merkmal einer vorbildlichen Gemeinde, dass wir nicht mit dem Trend, dass wir nicht mit dem Mainstream, dass wir nicht mit der weltlichen Philosophie, auch nicht mit dem weltlichen mit den weltlichen Methoden mitgehen, sondern dass wir als Gemeinde Gottes uns ganz klar davon distanzieren. Nicht mit irgendeiner Äußerlichkeit, sondern es geht vielmehr um Inhaltlichkeit. Natürlich wird es äußerlich sichtbar, dass wir seine Kinder sind. Das sollte es auch. Und das ist hier geschehen. Wir kommen vom zweiten Punkt zum dritten Punkt, das Wirken des allmächtigen Gottes, das war der zweite Punkt. Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt, die vorbildliche Brüder oder auch die vorbildliche Gemeinde, wie es immer noch heißt. Und damit auch zum letzten Punkt. So dass ihr Vorbilder geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Ja, diese junge Gemeinde war durch ihr Aufnehmen des Wortes Gottes einer ganzen Landschaft zum Vorbild geworden. Wir lasen ja, dass ihr Zeugnis verbreitete sich in ganz Mazedonien und bis nach Achaia hin. Wenn wir das mal geografisch betrachten, sind das ca. 300 Kilometer. Es ist schon eine Menge. Und nicht in Zeiten von WhatsApp und Instagram, so wie es heute ist, dass wir irgendwelche Videos durch die Gegend schicken und plötzlich weiß man, wie es dort abgeht. Nein, es war komplett so wie früher, zu Fuß, Pferd, wie auch immer. Und somit verbreitet sich das Wort Gottes bzw. das Zeugnis sowas von rasant schnell aus. Und ihre geistige Gesinnung und wie sie zu Nachahmern des Herrn wurden, machte sie zum Vorbild in ganz Mazedonien und bis nach Achaia hin. In Vers 8 lesen wir dann: Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erklungen, nicht nur in Mazedonien und Achaia, sondern überall ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, sodass wir es nicht nötig haben. Ja, und hier sehen wir auch, dass es verstanden worden ist mit der Auslegungspredigt. Sie haben es praktiziert, nicht nur in der Gemeinde, sondern sie haben es bis nach Mazedonien, und es steht geschrieben, noch drüber hinaus. Überall ist euer Glaube, ist das Wort bekannt geworden. Und mit Glauben ist hier nicht nur die Praxis gemeint, sondern auch der Inhalt. Wir lesen ja in Vers 9 und Vers 10, wie sie nicht nur sagten, ja, es geht uns so gut jetzt. Nein, es wurde der Inhalt weitergegeben. Es wurde das, was Paulus ihnen gesagt hatte, wurde weitergegeben. Ja, und damit kommen wir zu einem wichtigen Punkt, noch einen wichtigen Punkt einer vorbildlichen Gemeinde. Eine vorbildliche Gemeinde ist auch immer eine evangelisierende Gemeinde. Und das finden wir ja hier auch bei den Thessalonichern. Und in Thessalonich führte zu der damaligen Zeit eine große Hauptstraße, eine römische Heerstraße durch. Also, und ich denke auch, dass sie dieses genutzt haben, um das Wort Gottes zu verbreiten. Und ich denke auch, dass wir, oder es ist wichtig, dass wir die Möglichkeiten der heutigen Zeit erkennen, um das Wort Gottes weiterzugeben. Ja, Mission gehört zum Wesen der Gemeinde dazu. Und wir als Gemeindeglieder haben auch einen klaren Auftrag von Gott bekommen, das Evangelium in der ganzen Welt auszubreiten. Matthäus 28, Vers 19. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist unser Auftrag. Aber leider gibt es die Vorstellung, dass wir im Hinblick auf die endzeitlichen Entwicklungen uns vielleicht mehr zurückziehen und sich nur noch mit uns selber beschäftigen. Und somit wird der missionarische und evangelistische Auftrag mehr oder weniger erstickt. Ja, die Bibel spricht hier von Abfall und Verführung in der letzten Zeit. Und das dürfen wir nicht unterschätzen. Aber wir finden trotzdem keinen Hinweis, dass wir uns deswegen irgendwie zurückziehen sollten. Diesen Hinweis gibt es nicht. Und es bleibt und ist der Auftrag der Gemeindeglieder, dieses weiterzugeben. Ja, vielmehr fordert Gott uns auf, im Gehorsam ihm gegenüber es zu tun. Wir kommen zum 9. Vers. Sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um den lebendigen und wahren Gott zu dienen. Ja, was muss das für eine Ermutigung gewesen sein? Ich kann mir das richtig vorstellen. Paulus in Achaia predigt den Menschen das Evangelium und sagt, kehrt um von euren Götzen. Und dann sagen diese ihm, Paulus, dich kennen wir schon und das, was du uns sagst, kennen wir auch schon. Woher? Die Thessalonicher waren schon hier. Ja, so ähnlich kann ich mir das vorstellen. Und was muss Paulus vor Augen gemacht haben, als er das mitbekommen hatte? Wie? Diese Gemeinde ist noch so jung. Erstmal muss da noch die Gemeinde entstehen. Da muss da erstmal innerlich irgendwas, oder es muss da erstmal Gemeindeaufbau betrieben werden. Und sie waren überall in der Gegend unterwegs und predigten das Evangelium. Was für ein Zeugnis. Und jetzt können wir auch verstehen, warum Paulus so dankbar war für diese Gemeinde. Und was auffällig ist, es gab im Leben der Thessalonicher nicht nur eine Hinkehr zu Jesus Christus, wie es leider heute oft einseitig gepredigt wird, wir sollen uns hinkehren zu Jesus. Nein, nicht nur das, sondern es gab in ihrem Leben eine Umkehr zum Leben, zum lebendigen Gott. Und das umfasste neben der Hinwendung eine klare Abkehr von ihrem bisherigen Götzendienst und den damit verbundenen Lebensstil und auch den Sünden. Bekehrung ist immer eine 180-Grad-Wende. Eine Bekehrung ist nie so wie ein Pokal, den wir irgendwie gewonnen haben und dann einfach mitnehmen und sagen, okay, das habe ich auch noch erreicht und jetzt geht es mir noch besser als Selbstverwirklichung. Nein, eine Bekehrung ist eine 180-Grad-Wende und das sehen wir hier bei den Thessalonichern, steht auch geschrieben, dass sie sich dann auch völlig in den Dienst des Herrn gaben. Sie gaben sich völlig hin und das wird mehr als deutlich in der Praxis. Ja, wir kommen zum letzten Vers. Den 10. Vers, aber ich lese ihn mir nochmal im Zusammenhang mit dem 9. Vers. Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um den lebendigen und wahren Gott zu dienen und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat. Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Eine vorbildliche Gemeinde ist auch immer eine wartende Gemeinde. Und eine Gemeinde, die auf das Wiederkommen des Herrn Jesus Christus wartet. Eine Gemeinde, wo dieses nicht gepredigt wird. Da fehlt ein ganz wichtiger Teil des Evangeliums. Es ist kein volles Evangelium. Und die Thessalonicher hatten das in dieser Zeit, die Paulus bei ihnen war, sprich 4 Wochen, gelernt, dass das eintreten wird. Und darauf arbeiteten sie hinaus. Es war ihre tägliche Erwartung, mit der sie lebten, und davon wurden sie bestimmt. Und die Erwartung seines Kommens war ihre ganze Hoffnung. Hatten wir vorhin auch schon. Sie prägte ihr praktisches Leben, sie prägte ihren Eifer für das Evangelium. Und das Wichtigste und das Schönste, Warten ist nie passiv. Und das sehen wir hier. Das Warten der Gemeinde war aktiv. Es war aktiver ging es fast gar nicht. Und ein wunderbares Beispiel. Und um das mal auf uns zu beziehen. Egal, was noch kommen wird, wir als Gemeinde, wir warten nicht auf Katastrophen. Wir warten auch nicht auf den Weltuntergang. Wir warten auch nicht auf die Apokalypse oder auf Antichristen. Unser Warten ist Jesus, das Wiederkommen des Herrn. Darauf warten wir. Auch wenn das Ganze vielleicht eintreten sollte. Es steht nicht geschrieben, dass wir davor bewahrt bleiben. Aber das ist nicht unser Warten, das ist auch nicht unsere Hoffnung. Unsere Hoffnung ist im Himmel. Wir warten auf Jesus Christus. Und wie schön ist es, wenn Jesus Christus kommt und uns als Gemeinde abholt und er findet uns, so wie die Thessalonicher hier vor Ort, völlig im Einsatz für ihn. Sei es mit Evangelisation, sei es mit Gemeindebau, sei es mit Gemeindezucht, dass wir komplett so, wie Gott es sich wünscht, klar, nicht perfekt, aber willentlich, dass wir wirklich uns voll hingeben für ihn. Ja, und damit bin ich zum Schluss gekommen meiner Predigt. Ich fasse kurz zusammen. Wir hörten im ersten Vers, dass Paulus konnte verzichten auf die Bezeichnung eines Apostels, weil ein sehr gutes freundschaftliches Verhältnis zwischen den Thessalonichern entstand. Paulus machte wichtig, es handelt sich um Gottes Gemeinde, um sein Eigentum. Dann hatten wir Gnade und Friede, sind ein unverzichtbarer und ganz wichtiger Bestandteil einer Nachfolge Jesu Christi. Dann erster Punkt, der dankbare Paulus. Paulus dankt für die Gemeinde und das nicht nur einmal und Appell an uns, dass wir wirklich Gott danken für gesunde Gemeinden und beten für ja nicht gesunde Gemeinden, dass wir das im Blick haben, dass es in unserem Gebetsthemen dazugehört. Ja, und er dankt für die Hoffnung, für das Werk des Glaubens, für die Bekehrung und ja, dass sie die Hoffnung hatten auf den Herrn hin. Dann der zweite Punkt, der mächtige Gott. Paulus dankt für die Auserwählung der Thessalonicher, dass es sichtbar wurde in ihrem Leben, dass sie dazugehörten, dass es Gottes Eigentum waren und dass das Wort in Kraft und im Heiligen Geist und großer Gewissheit gepredigt worden war und es auch umgesetzt worden. Dann die vorbildlichen Brüder, sie waren in der ganzen Umgebung zum Vorbild geworden, bis hin nach Achaia und darüber hinaus, ein Bewegungsradius von 150 Kilometern, sprich 300 Kilometern Durchmesser. Also da haben sie sich aufgehalten und sie brachten das Wort überall hinaus und sie waren eine evangelisierende Gemeinde und eine wartende Gemeinde. Ja, und damit bin ich zum Schluss meiner Predigt gekommen. Möge Gott auch uns dadurch ja, helfen, dass wir sehen, dass wir diesen Blick für eine gesunde Gemeinde haben und jeder Einzelne als Mitglied mitarbeitet, damit dies wirklich hier vor Ort auch ja, praktiziert wird. Der Herr segne uns dabei. Amen.